mir dabei gedacht, die ich mir ablegen muss. Es ist interessant, wenn man Menschen aus einer ganz anderen Kultur trifft und sieht, wie das Evangelium in dieser Kultur lebt. Ich durfte ja 4,5 Wochen in Südamerika sein, nicht in Kuba, sondern in Brasilien und zwar im Süden, und habe dort einen Freund besucht, der vor 41 Jahren mit mir im Studium das Zimmer geteilt hat. Für ein ganzes Jahr. Wir haben oft miteinander geredet, manchmal miteinander gebetet. Und er hat mich vor über 40 Jahren eingeladen, ihn mal zu besuchen. Und jetzt nach 40 Jahren dachte ich, nochmal 40 Jahre, das geht nicht gut. Ich soll vielleicht doch jetzt das wahrnehmen. Ich reise nicht mehr, schon gar nicht irgendwo in einem Hotel mit Swimmingpool und all you can eat und all inclusive. Das ist auf der ganzen Welt das Gleiche. Und es ist schrecklich zu sehen, wie die Leute sich da die Teller vollladen und die Hände der Menschen müssen. Ich kann das gar nicht mehr sehen. Was ich aber mich immer begeistert hat, Menschen in einem anderen Land zu besuchen und dann wirklich zu sehen, wo ist Gemeinde Jesu, wie lebt Gemeinde Jesu und welchen Impact, also welche Auswirkungen hat Gemeinde Jesu in die Gesellschaft. Ich sage euch, ich habe arme Leute besucht, vielleicht nicht ganz so arm wie in Kuba, aber was die Gemeinde dort bewirkt, das hat mich zutiefst beschämt. Zutiefst beschämt. Und ich kann nur sagen, möge Gott es schenken, dass wir hier in Europa aufwachen, dass wir das Evangelium wieder ernst nehmen und hineinleben in unsere Kultur. Das gilt sowohl für die Einheimischen als auch für die Zuwanderer. Denn 10% von Graz sind mittlerweile Moslems, bis 2030 sind es 20%. Und ich habe die große Hoffnung und die Bitte, dass es den Christen gelingt, in diese Kultur hineinzubringen. Der Text für heute ist einfach der Text, der in der evangelischen Tradition an diesem Tag, dem sogenannten Volkstrauertag, wo viele zu den Gräbern gehen und sich an die Menschen erinnern, die in den unzähligen Kriegen des 20. Jahrhunderts ums Leben gekommen sind. Der Text steht in Offenbarung, Kapitel 2, 8 bis 11. Offenbarung, Kapitel 2, 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Trübsal und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden musst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft wird. Und ihr werdet Trübsal haben 10 Tage. Sei getreu bis in den Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer sieghaft bleibt, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten. In einer Zeit von schlechter Nachrichten freut man sich, wenn man eine positive Nachricht bekommt. Stimmt's? Wenn die Ereignisse sich überschlagen und man das Gefühl hat, jetzt reicht's, so ging es mir letzte Woche, da freut man sich, wenn irgendein positives Lebenszeichen von irgendeiner Seite kommt. Die 7 Sendschreiben in der Offenbarung sind 7 Briefe an Gemeinden. Reale Gemeinden, die in der ersten Jahrhundert in Kleinasien, also heutige Türkei, gelebt haben und gewirkt haben. In 5 dieser Briefe muss der Herr Kritik üben, zum Teil massive Kritik über Dinge, die völlig aus dem Ruder gelaufen waren, oder über Gefahren, die sich eingeschlichen haben. Und in 2 Briefen kann der Herr loben, gerade solche Gemeinden, die in schweren Auseinandersetzungen und in Trübsal sind. Was waren die drei großen Herausforderungen für die jungen Gemeinden in der damaligen Welt des ersten Jahrhunderts im griechischen Umfeld? Es ist völlig anders von uns heute und doch gibt es wieder Parallelen. Das erste war der Konflikt mit dem mächtigen römischen Staat und seiner Ideologie, die keinen Widerspruch duldete. Der Kaisertum. Jeder Beamte, jeder Offizier, jeder Soldat, jeder, der irgendeine Funktion im römischen Reich hatte, musste einmal im Jahr vor dem Kaiserbild erscheinen, Weihrauchkörner die Opferschale werfen und sagen, der Kaiser ist Gott. Er konnte glauben, was er wollte. Er konnte ägyptische Gottheiten verehren, er konnte persische Gottheiten verehren, ein Zarathustra-Anhänger sein oder was auch immer. Es war alles erlaubt im römischen Reich, solange man den Kaiser als Gott verehrte und damit den römischen Staat im Mittelpunkt. Und dieser mächtige römische Staat war ein Weltreich, das die längste Zeit existierte, fast 1000 Jahre. Und hier kam der massive Konflikt mit den Christen, die gesagt haben, wir nicht. Jesus ist Gott und nicht der Kaiser. Der zweite Konflikt kam durch die griechische Philosophie. Die griechische Bildung und das griechische Wissen. Die Griechen betrachten sich allen anderen Völkern und Kulturen gegenüber als überlegen. Und es bestand die Gefahr, dass die griechische Bildung, die griechische Philosophie sich mit der Lehre des Neuen Testaments vermischte. Das nannte man Gnosis. Und plötzlich war die Erlösung auf dem Weg der Erkenntnis möglich. Genau die Herausforderung haben wir heute. Wenn du heute in der Schule sagst, ich glaube nicht an den Darwinismus und die Evolution, dann bist du in der Ecke der Deppen und der Ungebildeten, die werden nicht verstehen. Und die dritte Auseinandersetzung damals war mit dem Judentum, das in den Handelsstädten vor allem mächtig war und das Jesus ablehnte. Bis heute gibt es orthodoxe Juden, die sagen, Jesus war Satan, Jesus der Sohn des Satans. Mit ihm wollen wir nichts zu tun haben. Das Judentum ist keine mächtige Bewegung mehr in der Welt. Es wurde abgelöst durch eine andere Bewegung, die genauso Jesus ablehnt. Sie lässt ihn als Propheten Isa stehen, aber wehe, sagt Jesus, ist Gottes Sohn. Merkt ihr, wie im 21. Jahrhundert wurde es im 1. Jahrhundert wieder mehr und viele Konflikte damals heute wieder für uns relevant sind. Jetzt schauen wir uns diese Gemeinde in der Stadt Smyrna an. Smyrna, das heutige, wer weiß, wie die Stadt heute heißt? Izmir, der größte Ausfuhrhafen der Türkei und die Wirtschaftsmetropole der Türkei. Ephesus war die größte Stadt, 55 Kilometer entfernt von Smyrna. Smyrna war der Rival. Die zwei waren immer in Rivalität. Und Smyrna galt als die schönste Stadt Asiens. Also Kleinasiens. Damals, die griechischen Dichter haben ihre Schönheit gesungen. Aber ihr Geheimnis war, eine sichere Meeresbucht, die man im Bedarfsfall sogar durch Ketten abriegeln konnte, sodass keine feindlichen Schiffe eindringen konnten. Es war eine alte Stadt, 1000 Jahre alt, eine griechische Kolonie, also 1000 Jahre vorher, 1000 vor Christus, durch griechische Siedler gegründet, dann durch die Lydier zerstört und dann wieder aufgebaut, und zwar ganz großartig mit breiten gepflasterten Straßen, eine berühmte Handelsstraße, die durch die Stadt ging, man nannte sie die Straße des Goldes, die von Tempel zu Tempel ging. Man muss sich das vorstellen, die Stadt in der Mitte und die Straße wie so eine Perlenkette um die Stadt herum. Tempel an Tempel. Es war eine freie Stadt und eben eine der reichsten Städte Kleinasiens. Schon 195 vor Christus hatte man in die dieser Stadt einen Tempel zur Ehre der Göttin Roma errichtet und so die Römer hofiert. Es gab Säulenhallen, Standbilder, herrliche Gebäude, eine riesige öffentliche Bibliothek, eine Musikhalle und eines der größten Theater Kleinasiens. Es war eine Stadt der Kultur, der Bildung, des Handels und des Reichtums. Und sie rühmte sich auch, der Geburtsort Homers zu sein, berühmte griechische Dichter. Man nannte die Stadt auch das Paradies der Eitelkeiten. Denkt so ein bisschen an Wien und andere europäische Städte. Zahlreiche Juden lebten in dieser Stadt, weil es eben da in den Städten, wo Handel möglich war, wo man Geld verdienen konnte, hatten sich Juden auch niedergelassen und waren zu Reichtum und Wohlstand gekommen. Es war also eine starke jüdische Bevölkerungsgruppe in dieser Stadt. Was war also der Hintergrund? In dieser Stadt fanden Menschen zum lebendigen Glauben. Wir wissen gar nicht, durch wen. Waren es durch Schüler von Paulus? Jedenfalls war das Evangelium in diese Stadt gekommen, Menschen waren zum Glauben gekommen. Aber diese Christengemeinde war eine Minderheit in dieser übermächtigen Gesellschaft. Es ist interessant, in den Städten, wo Armut oft ist, ist Gemeinde Jesu stärker als in den Städten, wo der Wohlstand regiert. Es war mir auch interessant, ich habe mal vor vielen Jahren eine Studie von der USM, SND, das ist die Parallelorganisation von der österreichischen Studenten, die zu international zu IFIS gehört. Und die haben festgestellt, die SND-Gruppen sind in Deutschland da am stärksten, wo die naturwissenschaftlichen Fakultäten sind. Und da am schwächsten, wo die Geisteswissenschaftler, die Philosophen und die Theologen, die Germanisten sind. Interessant. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Wie stellt der Herr sich vor? Ich bin der, schau mal diesen Text ein bisschen näher an. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Erste und der Letzte. Was heißt das? Ich bin das A, Alpha, und das Omega, griechische Alphabet. Damit bezieht sich Jesus auf zwei Stellen im Alten Testament. Das ist Jesaja 44, 6. Wollen wir kurz anschauen. Jesaja 44, 6. Sagt Gott, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr, der Herrscher. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Und dann in Jesaja 48, Vers 12. Noch einmal, hör mir zu, Jakob, und du Israel, den ich berufen habe. Ich bin's. Ich bin der Erste und der Letzte. Manche sagen immer wieder, ja, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das hat er ja selber gar nicht gesagt. Aber Jesus nimmt hier genau die Titel, die Selbstoffenbarung Gottes, im Alten Testament für sich in Anspruch. Ich bin der. Ja, ich bin das Gesicht Gottes in dieser Welt. Ich bin der, durch den Gott sein Wesen zeigt. Von Anbeginn, von der Krippe in Bethlehem bis zum Richterthron am Ende der Zeit. Ich bin der. Ja. Jesus nimmt genau die Titel für sich in Anspruch, die im Alten Testament nur Gott zustehen. Er ist von Anfang an bei der Schöpfung dabei gewesen und wird bis zum Ende da sein, wenn das letzte Wort, wenn er das letzte Wort sprechen wird. Wenn er bleibt bis zum Ende der Welt, vor wem sollte ich mich dann fürchten? Gerade in einer Stadt, wo jeder der Erste sein wollte, wo es wichtig war, vorne dran zu sein, etwas zu sagen zu haben, zu Geld zu kommen, sagt Jesus, ich bin der Erste, lass dich nicht irre machen. Und ich bin der Letzte, ich werde das letzte Wort sprechen über diese Welt. Großen, die Reichen, die Mächtigen und die Armen. Das haben wir vorhin ja wunderschön gehört in diesem Text. Ihm gehört der erste Platz, die größte Ehre. Ich war tot und ich bin lebendig. Worin gründet sich die Autorität Jesu bis heute? Sie gründet im Kreuz und der Auferstehung. Er war tot, er hat gelitten, er hat Fürchterliches durchgemacht, Unvorstellbares, als seine Person, sein Leib, sein Körper am Kreuz zermartert und zerstört wurde. Und er hat den Tod wirklich erfahren. Er war nicht schon tot. Jesus hat Unvorstellbares durchgemacht. Und wo auch immer wir mit Menschen zusammenkommen oder vielleicht selbst Erfahrungen von Leid machen, wo wir an die Grenzen kommen, da dürfen wir wissen, Jesus war da. Er kennt das bis zum Letzten. Wir begleiten gerade eine Frau von 50, die an Krebs stirbt, auf der Palliativstation. Und jetzt auf einmal sind die Freunde nicht mehr da, die immer wussten, was man mit gesunder Ernährung und weiß ich was und diesem und jenem Fellefanz alles machen kann. Wer ist jetzt noch da? Ich bin lebendig. Jesus ist auferstanden und lebt von der Bitterkeit des Todes zum Sieg über das Grab an Ostern. Er wurde lebendig. Noch einmal, die Autorität Jesu gründet sich im Kreuz und der Auferstehung. Und jetzt macht er eine Bestandsaufnahme in dieser Gemeinde. Ich kenne dich. Ich weiß, wo du lebst. Er sieht seine Gemeinde. Er weiß um seine Gemeinde. Er weiß um ihre Lebenssituation. Ihm ist nichts verborgen. Er weiß auch, wie es uns geht, wo wir stehen in unserem Leben. Welche Kämpfe oder auch keine Kämpfe wir durchmachen, weil wir vielleicht schon resigniert haben und sowieso alles treiben lassen. Und er sagt, ich weiß auch deine Trübsal. Tlipse ist im Griechischen, das heißt, im Bild gesprochen, jemand ist im Schraubstock. Ja. Ich weiß nicht, wer schon mal aus Versehen seinen Finger in den Schraubstock gebracht hat und muss dann zugedreht wird. Also das ist kein angenehmes Gefühl. Tlipsis, Trübsal heißt, ich habe das Gefühl, ich bin in einem Schraubstock drin und der schraubt sich immer enger zu und ich komme nicht mehr raus. Das ist Trübsal. Das ist nicht so ein Gefühl, wenn man einen schlechten Traum gehabt in der Nacht und dann wache ich auf und trinke ein Glas Wasser und sage, was ein bloßer Traum, sondern das ist eine Lebenssituation. Ich weiß nicht, ob ihr den Mächtigen kennt, den wir in Peace and Hope mit seiner Familie aufgenommen haben. Er hatte den Koran gelesen und hat gesagt, der ist nicht schlüssig. Kommt aus einer Familie von Mullahs, die angeblich in der 32. Generation auf Mohammed zurückgehen. Ja. Und dann hat ihm jemand eine Bibel gegeben und hat die Bibel gelesen. Und er sagt, das ist die Antwort. 21 Mal ist vom Koran, im Koran von Jesus die Rede, vom Propheten Isa, aber nur so wenig von Mohammed. Und Jesus hat Wunder getan. Was ist dieser Jesus? Und er hat gesagt, ja, ich möchte Jesus. Jesus glauben. Er ist dann nach Kuwait geflogen und hat sich taufen lassen. In einer internationalen Gemeinde, in iranisch wird. Sich heimlich getroffen mit Freunden und er wurde verraten, kam ins Gefängnis und saß in einer Folterzelle von der Pastora, 5 Uhr. In einer Zelle, wo er nicht stehen, nicht sitzen, nicht liegen konnte. Viele überleben das gar nicht. Und dann hat sie ihn bei seinem Bruder, ein hoher Mullah, rausgeholt, hat Fürsprache für ihn gemacht und dann hat gesagt, fall nicht wieder auf. Diesmal habe ich dir geholfen, das nächste Mal werden wir dich als Familie töten. Und dann hat er versucht, wie viele nach Österreich zu kommen. Und sagt, Siegfried, weißt du, was das heißt? Ich hatte einen tollen Job als Ingenieur in einer Gasfabrik ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, ich könnte meinen Kindern alles leisten. Und jetzt sitze ich hier in Österreich als Bettler. Das ist Trübsal. Trübsal im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe das Gefühl, ich komme aus diesem gar nicht mehr raus. Ich bin in diesem Kraft. Vielleicht geht es einigen von euch auch so. Ich weiß nicht, ich kenne eure Lebenssituation nicht. Und wir kennen es oft nicht und wir verstehen es oft nicht. Ja, du bist, er weiß, sie ist arm. Es ist interessant, im Griechischen gibt es zwei Wörter für arm. Das eine ist arm im Sinne von, ich habe keinen Grundbesitz und ich muss mich von meiner Händearbeit ernähren. Das Tagelohn, weil ich nicht von meinem Land leben kann. Und das zweite ist bettelarm. Das heißt, ich bin so arm, dass ich am Verhungern bin, dass ich nichts mehr habe, dass ich nicht weiß, wie ich am nächsten Tag leben kann. Wir haben im Deutschen auch einen Unterschied arm. Also es ist interessant, wenn man mit Österreichern ins Gespräch kommt oder mit Europäern, wir sind ja alle arm. Die jammern alle. Sie haben nichts. Weil sie jeden immer einen der Hoffnung werden. Aber hier steht bettelarm. Und jetzt müssen wir sehen, dass damals viele Christen aus der ersten Gemeinde waren Sklaven, die irgendwann mal dorthin verkauft wurden und im Glauben fanden sie eine Identität, einen Wert als Mensch. In der Gesellschaft waren sie ja nur Ware, da waren sie ja nur ja nichts, sie waren Besitz. Aber im Glauben an Jesus Christus fanden sie ihren Wert, deswegen waren viele in der ersten Christenheit Sklaven. Wenn ihr heute nach Indien geht, werdet ihr feststellen, viele Christen in Indien sind Dalits, Unberührbare, die ihren Wert gefunden haben im Glauben an Jesus Christus. Ich gehöre zu keiner Kaste, 3000 Kasten, 4 Hauptkasten, 3000 Unterkasten, und wenn du da nicht drin bist, hast du keine Chance im System. Aber die Dalits sagen, ich bin in Jesus, dann habe ich meinen Wert bekommen. Gesellschaftliche Umstände sind immer noch sehr schwierig. Und das war die Situation damals. Und Jesus sagt, du bist aber reich. Warum? Dein Reichtum besteht nicht im irdischen Besitz, sondern du bist reich im Glauben. Hier ist wirklicher Reichtum. Die reiche Gemeinde, das war Ephesus, war eine reiche Gemeinde, nicht wahr. Du wirst verlästert, du wirst angegriffen. Ja. Und jetzt heißt es hier, du wirst verlästert von den Juden, von den einflussreichen Juden, die ja in dieser Handelsmetropole Macht hatten, Einfluss hatten, Geld hatten und die christliche Gruppe nicht hochkommen lassen wollten. Jetzt wird hier ein sehr schwieriges Wort gebraucht, wo wir heute uns schwer tun zu verstehen, die Synagoge des Satans. Ist das Antisemitismus im Neuen Testament, wie manche Theologen sagen, oder ist das zu verstehen? Ich denke, was hier deutlich ist, wer Jude ist und Jesus ablehnt, trägt zu Unrecht diesen Namen. Ja? Denn Jude heißt, zu Gottes Volk zu gehören. Und Jesus als Sohn Gottes kam zu seinem Volk. Wer ihn ablehnt, der hat eigentlich das Recht, nicht mehr das Recht, sich Volk Gottes zu nennen. Ja, und wenn ich nicht mehr Volk Gottes bin, dann gehöre ich zu einem anderen Machthaber. Luther hat gesagt, der Mensch ist wie ein Gauer. Ja. Entweder reitet ihn Gott oder der Teufel. Einer reitet ihn. Nicht so ein schönes Bild, aber sehr drastisch, wie in der Bibel gesprochen. Ja, man hat der Gemeinde immer wieder vorgeworfen, Dinge vorgeworfen, weil sie ja, an Jesus glauben und sich um Jesus sammeln. Und er natürlich dann das Gefängnis leiden wollen, erleiden werden, also eine massive Christenverfolgung kommt. Was ja in den ersten 300 Jahren immer wieder der Fall war. Aber er sagt hier 10 Tage. Das heißt, Verfolgung ist immer begrenzt. Jesus lässt es nicht zu, dass seine Gemeinde permanent verfolgt wird. Und wir haben das schon über 2000 Jahre Weltgeschichte durchschauen, können wir das immer wieder sehen, dass wo Verfolgung ist, wo Gemeinde in Trübsal kommt, Gott immer wieder Freiräume geschaffen hat, wo die Gemeinde Jesu überleben kann und wo sie ihren Glauben leben kann und von dort wieder berührt. Als in den Völkerwanderungen in Europa der christliche Glaube unterzugehen drohte, hat er sich in Irland erhalten. Wurden Klöster gegründet, da hat man die Bibel gelesen, hat man die antiken Schriften übersetzt. Und dann kamen im 6., 7., 8. Jahrhundert von Irland und Schottland Missionare nach Europa und haben den heidnischen, unseren heidnischen Vorfahren das Evangelium gebracht. Und so ist es immer wieder in der Geschichte gewesen, dass Gott Freiräume geschaffen hat und dass er Verfolgung nicht unbegrenzt zuließ, sondern die Verfolgung begrenzte. Interessant, in fast allen Sendschreiben kommt die Aufforderung, Buße zu tun, umzukehren. Hier kommt keine Aufforderung, zu Buße zu tun und umzukehren, sondern nur Ermutigung zu treuen. Halt, sei getreu bis in den Tod. Halt an Jesus fest, auch wenn es in den Tod geht. Das Beste und Entscheidendste, das du hast, kann dir niemand nehmen. Das gilt für die Christen in Syrien, der Ninive-Ebene. Das gilt für die Christen im Irak. Das gilt für die Christen in Nordnigeria. Das gilt für die Christen im Iran, im Sudan. Halte, was du hast. Es ist für uns unvorstellbar und zu allen Zeiten, auf allen Kontinenten gab es Verfolgungen. Und im 20. Jahrhundert waren die Christenverfolgungen die schlimmsten in dem 21. Jahrhundert genauso. Die Aufforderung deswegen an uns, sei gewohnt. Bleib dabei, halt fest. Und die Verheißung, da will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist nicht eine Königskrone mit Perlen besetzt, wie die Königin von England. Ja. Herrliche, mehrere Kronen besitzt, die alle im Hochschatz im Tower aufbewahrt sind. Wenn man Zeit hat, kann sich das anschauen. Das ist ein Wahnsinn. Die Kronen der englischen Könige, die im Tower ausgestellt sind. Also es ist ein bisschen schwierig, da reinzukommen, hohe Sicherheitsstufe verständlicherweise. Die Krone des Lebens ist der Siegeskranz, vergleichbar mit dem Lorbeerkranz, den die Sieger bei den Olympischen Spielen oder den Korinthischen Spielen bekommen haben. Der Siegeskranz, der Freudenkranz. Oder den Beamte nach einer vorbildlichen Amtszeit bekommen haben, wenn sie in Ruhestand gegangen sind. Ja? Weißt du, was auf dich wartet? Siegeskranz, Beamte. Oder als Freudenzeichen beim Festmahl. Hier ist der Glanz nicht für einen glorreichen Sieg. Wir Christen, wir schaffen alles, sondern einfach nur fürs Durchhalten. Bei den Olympischen Spielen oder sonstigen Spielen, da kriegt der die Medaille, der gewinnt. Oder? Und der zweite kriegt Silber, und der dritte kriegt Bronze, und der vierte kriegt Blech, sagen die Bronze. Ja? Und die anderen, naja, dabei sein ist alles. Hier ist der Siegeskranz, die Medaille für jeden. Und da kommt es nicht darauf an, dass du Sieger bist, dass du der Beste bist, sondern dass du durchhältst, dass du treu bleibst. Der zweite Tod wird dich nicht betreffen. Davon haben wir gerade gehört. Der zweite Tod ist die endgültige Scheidung, wenn Jesus Christus als Weltenrichter Recht spricht. Alle Menschen werden auferstehen, alle Menschen, egal wo sie gelebt haben, egal wie sie gestorben sind. Alle Menschen werden einmal auferstehen, alle werden vor dem Thron Gottes stehen. Und dann wird Christus das letzte Wort sprechen. Für die einen bedeutet es Leben bei Gott in Ewigkeit, für die anderen Trennung von Gott für eine Zeit. Und der zweite Tod ist schlimmer als der erste Tod und furchtbar war. Es gibt ein Beispiel für Treue. Polycarp von Smyrna war Bischof und war ein Schüler von Johannes. 155 oder 156, wir wissen nicht genau, welches Jahr war, 155 oder 156, fand in Smyrna öffentliche Spiele statt. Mit dem Beispiel möchte ich schließen. Das waren sportliche Wettspiele, viele Menschen waren in der Stadt, alles war aufgeregt und plötzlich wurde der Ruf laut, wahrscheinlich hat es jemand gesteuert, weg mit den Gottlosen. Da waren die Christen, waren die Gottlosen. Wurden als Atheisten verfolgt, was in den Kaisern nicht als Gott wäre. Und dieser Ruf verbreitete sich in der ganzen Stadt und sie sagten, wir lassen uns Polycarp suchen. Polycarp war Bischof und Leiter der Gemeinde in Smyrna. Vielleicht hätte er noch entkommen können, aber er ist nicht mehr geflohen, weil er der Nacht vorher eine Vision hatte, ein brennendes Kopfkissen gesehen hatte und er sagte seinen Schülern, sie werden mich bei lebendigem Leib verbrennen. Die Verfolger schnappten einen jungen Sklaven, und der zur Gemeinde gehörte, und folterten ihn denn so lange, bis er den Aufenthalt von Polycarp, dem Bischof, preisgegeben hat. Dann kamen sie, er wurde verhaftet, die Freunde sagten, versuch's doch noch wegzukommen, aber er hat gesagt, Gottes Wille soll geschehen. Man nahm ihn gefangen und er bat sich noch eine Stunde, in der er beten konnte. Das hat man ihm gewährt. Er betete und dankte Gott und setzte seinen Verfolger ein Festmahl vor. Und als die Soldaten sich satt gegessen hatten, führten sie ihn ins Amphitheater, wo die Menschenmenge zusammen war. Der Hauptmann, der zuständig war für die Verhaftung, hatte Mitleid mit dem alten Mann und sagte, werfen Sie doch zwei Weihrauchkörnchen in die Opferschale und Sie sind ein freier Mann, Sie können davon gehen. Bitte, bitte, muten Sie mir nicht zu, dass ich Sie hinrichte. Doch Polycarp sagte, ich bleibe standhaft. Ich werde nicht den Kaiser opfern. Daraufhin bat der römische Prokonsul, also der römische Statthalter, ebenfalls aus Mitleid mit diesem alten Mann und seinen weißen Haaren, opfere den Kaiser, verfluche Christus und du bist ein freier Mensch. Dann musst du nicht sterben. Und das ist interessant, das ist so überliefert. In den Märtyrerakten Polycarp sagte, 86 Jahre diene ich ihm. Und er hat mir noch nie etwas Böses getan. Soll ich meinen König verfluchen, der mich erlöst hat? Der Prokonsul drohte mit wilden Tieren, mit Gladiatoren und allem, was er so in seiner Arena zu bieten hatte. Und zum Schluss drohte er, ich werde dich durch Feuer verbrennen. Polycarp sagte, du drohst mir mit einem zeitlichen Feuer, das rascher ließ. Weil du das Feuer nicht kennst, das die Gottlosen im jüngsten Gericht erwartet und sie auf ewig straft. Was zögerst du noch? Und die Menge im Theater schrie, bring den Christentum, das ist der Lehrer, und dann werden sie die anderen auch abfallen. Und so geschah es dann, ein paar Dinge im Scheiterhaufen. Und er wurde bei lebendigem Leib verbrannt, so wie er es vorausgesehen hatte. Aber er blieb getreu bis in den Tod. 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir nie etwas Böses getan. Wie könnte ich meinen König verfluchen, der mich erlöst hat? Was bedeutet uns der Glaube? Ist er die Hilfe oder eine Ergänzung zu unserem sicheren Leben, zu unserem westlichen Lebensstil, den wir genießen dürfen? Ist er wirklich das Ein und Alles? Was wäre ich bereit, für meinen Glauben aufzugeben? Polycarp hat seine Überzeugung in den Tod besiegt und nach ihm viele Millionen Christen im Laufe der letzten 2000 Jahre. Wie gesagt, am Ende des 20. und jetzt im 21. Jahrhundert ist die Zahl sprunghaft nach oben gegangen. Selbst säkulare Medien sagen, 90% der Menschen, die wegen ihrer Religion